Autsch. Autsch. Hallo und herzlich willkommen zur 319. Folge der Brüllaffen-Couch. Diesmal wieder mit Berliner Internet.
Hurra!
Hallo Apfelkern.
Hallo Internet. Hallo Spritti.
Ja. Also ich muss ja wirklich sagen, ich glaube, wir sollten, wenn wir so schlechtes Internet haben, lieber nicht aufnehmen. Ich habe mir die Folge zum Teil nochmal angehört. Das ist schon eigentlich dann schade um den Inhalt, wenn einer von uns so total hängt. Also ich meine, wir haben ja so auch jetzt nicht die allerbesten Aufnahmequalitäten, aber ich denke mal, es ist ausreichend zum Hören, aber es sollte dann nicht zur Qual werden. Also sorry, falls ihr da durchgehalten habt, und danke, dass ihr durchgehalten habt.
Das war unser akustisches Halloween Tribute.
Ja, genau.
Schon schlimm, wenn man immer keine deutschen Wörter mehr hat, oder? Ich beobachte das bei ganz vielen YouTubern oder was auch immer, Podcastern, die zweisprachig unterwegs sind, weil man natürlich mehr Leute auf Englisch erreicht. Und dann können die halt die Wörter nicht mehr auf Deutsch sagen, weil die das immer Englisch sagen. Und dann sagen die, ja, und ich verfeine meine Vegan Meatballs gern mit Nutritional Yeast. Und dann sind halt alle zwei Subjektive, die nicht mehr auf Deutsch, sondern jedes zweite auf Englisch. Und dann denkst du dir, meine Güte.
Ja, das geht mir auch so. Also ich denke auch manchmal, Alter, ist das strange. Erst labern sie auf Deutsch und dann plötzlich auf Englisch. Wie weird ist denn das denn? Nee.
Ja, das ist so ein richtiger Brainfuck, oder? Da kommst du überhaupt nicht mehr klar.
Ja.
Und man neigt halt selber dazu. Vor allem, wenn du für bestimmte Themen dich ganz viel in der anderen Sprache mit beschäftigst, kannst du es halt nicht auf Deutsch. Zum Beispiel das Strickforum Ravelry läuft halt auf Englisch. Und dementsprechend kann ich ganz viele der Fachtermini halt nicht auf Deutsch, weil ich lese immer nur auf Englisch. Ja, weiß ich, wie deutsches Strickmuster zu lesen ist.
Ich meine, wer unsere Podcasts aufmerksam hört, der weiß ja auch, dass es mir manchmal so geht. Gerade wenn ich über Serien oder Filme oder sonst was erzähle, die ich auf Englisch auch geguckt habe. Und dann weiß ich die englischen Begriffe aus der englischen Serie. Und ich weiß auch, was es bedeutet. Also ich weiß auch, was es ist. Aber mir fällt dann ums Verrecken das deutsche Wort dafür nicht an.
Ja.
Ja.
Okay.
Also, aber manchmal...
Welcome to the Yelling Ape Couch.
Yes. wir fangen aber nicht im Englischen an, sondern im Russischen.
Jetzt sag mal Brüllaffen auf Russisch.
Ich kann gar nichts auf Russisch sagen. Nastrovje.
Passiva.
Und zwar geht es um Wissenschaftler. Wissenschaftler haben Steppenadler beobachtet und haben diversen Vögeln, 13 Stück, insgesamt mit Sender ausgestattet, die ihren GPS-Standort dann per SMS-Nachricht an die Forscher schicken konnten. Und so haben sie in Russland dann beobachtet, halt wie die fliegen, wo sie lang fliegen und so weiter und so fort. Das ging auch alles gut, aber einer der 13 Vögel, ein Adlerweibchen namens Min, hat sich gedacht, och, ich mach mal einen Ausflug und ist erstmal nach Kasachstan geflogen für 4 Monate. Das Problem ist, in Kasachstan, in der Region, wo es unterwegs war, gab es kein Mobilfunknetz. Deshalb konnte der Sender auch die SMS-Nachricht nicht an die Wissenschaftler schicken. Jetzt ist der Vogel aber nicht zurück nach Russland geflogen, sondern er ist weitergeflogen in den Iran. Und im Iran gab es wieder Netzabdeckung, aber dann auch mit den entsprechenden Gebühren. Und dann hat es die ganzen Nachrichten, die es halt in Kasachstan nicht schicken konnte, die es gespeichert hat, danach dann abgeschickt. Und da sind dann ein paar mehrere 100 € Mobilfunkkosten entstanden.
Ja.
Und die eine Forscherin hatte der Mail gegenüber gesagt, dass dafür das ganze Geld der Studie draufgegangen ist.
Wenn man ja deine Studienteilnehmer immer nur im Ausland surfen.
Ja. Und sie haben dann daraufhin, damit sie die Studie weiterführen können, eine Spendenaktion gestartet, die, ich kann kein Russisch, ich vertraue jetzt einfach mal, was der Spiegel schreibt. Der Titel lautet übersetzt etwa, ladet das Handy des Adlers wieder auf. Ja. Okay, die Überschrift des Artikels ist natürlich ein bisschen reißerisch. Adlerweibchen stürzt russische Forscher in den Ruin. Das nicht ganz, aber es hat zumindest mal die Studie sabotiert.
Großartig. Beziehungsweise ja. Absurd, dass daran nicht gedacht wurde. Hallo, so ein Adler, der roamt doch gerne mal. Apropos Roaming. Wenn Männer roamen, dann brauchen sie natürlich ein Auto dafür, denn du weißt ja, das Auto ist die Verlängerung des männlichen Körpers und eine Ausgeburt der Männlichkeit. Und auch die müssen sich ab und zu mal wieder aufladen. Und wo machen sie das? Richtig, an der Tankstelle. Und letztens ist mir aufgefallen, Tankstellen sind eine Oase der Männlichkeit. Ne? Also du kommst da rein und es riecht erstmal irgendwie so nach Würstchen, so nach Wurstwasser. Kennst du das? So Tankstellen, wo du denkst, boah, was da los?
Ja, vor allen Dingen halt Raststätten, also Tankstellen an der Autobahn, finde ich, haben so einen Geruch, ja.
Ja, und dann stehst du da halt und wartest, bis du deine Zapfsäule nennen kannst und lässt den Blick so schweifen. Dann gibt es natürlich die entsprechende Zeitung, also von allem Autobild, Motorsportsachen bis hin natürlich zu den freizügigen Damen. Ich kenne mich da nicht aus. Ich glaube Maxim und gibt es noch den Playboy? Na, wer weiß. Jedenfalls, ich habe auch natürlich noch auf die Cover geguckt. Man muss ja mal checken, was da so geht. Das haben sie. Kinderzeitschriften sucht man da ein bisschen länger. Dann vorne war ich ganz entzückt, gab es Pornotässchen, so von wegen Frauen in Bikinis oder so knappen Sporttops. Und wenn du da was Heißes reinmachst, dann geht diese Bekleidung weg, stand da. So von wegen, mach mich heiß und ich zieh mich aus, stand da drauf.
Ja, ja.
Und ich so, wow, sowas gibt's noch? Darf man das noch 2019? Also ist das irgendwie mit Feminismus? Und warum gibt es nicht Herrentassen, ja, wo die dann plötzlich keine Hose mehr haben?
Darfst halt schon. Ist halt scheiße, ne? Aber
denke ich so, wow. Das gibt's an der Tankstelle. Lange sowas nicht gesehen. Also ich weiß, ich habe das mal bei einem Kumpel von Opa gesehen, wo ich dachte, ekelhaft. Aber na gut, was willst du machen, alte Männer? Aber die gibt's halt noch im Handel, ne? Also Tipp, wenn ihr sowas braucht, Tankstellen. Und dann auch wirklich so dieses Essenangebot ist so, da hängen dann die Würstchenpaare und die Brezeln und dann gibt es natürlich Buletten mit Senf auf so einem richtig weißen Brötchen oder mit so einer ungetoasteten Toastscheibe, bloß kein Gemüse. Salat ist Deko und für die Abfall, also da fallen einem ja die Barthaare aus, wenn man irgendwie eine Scheibe Gurke essen könnte. Und natürlich Käse-Schinken-Croissants. Ja, also weiß auch nicht. Elend. Ah ja, und Zigaretten und Alkohol gibt es natürlich auch an der Tankstelle. Gott bewahre, dass man das nicht bekommt. Wow. Also, ich bin ja eigentlich kein Autofahrer, bin dann mal mit geliehenem Auto unterwegs gewesen und dachte, Tankstellen sind echt kein Ort, wo ich mich wohlfühle. Und abends ist dann halt auch so, da kommt der allein, also ich stelle es mir zumindest vor, kommt der alleinstehende Mann und denkt sich, oh, vergessen einzukaufen. Vielleicht haben die ja eine Tiefkühlpizza für mich. Und noch eine Dose Bier und Cola. Was macht eigentlich das Pornomagazin? Ich weiß nicht. Habe ich weibliche Vorurteile oder ist es auch so in der Wurstwassertankstelle?
Ja, ich denke mal, das kommt auch drauf an, was für Tankstellen du anfährst. Ne? Es gibt auch diese ganz komischen, oder das sind dann nicht die Tankstellen, aber die Tankstellen mit Raststätte, die meistens dann auf so Touristenstrecken oder so eher sind, also ja. Auf diesen Hauptding, wo die Urlauberfahrer da vorbeifahren. Und das finde ich dann auch merkwürdig, ne? Da hast du dann die eine Sektion, wo du Glücksspielautomaten hast, keine Ahnung, für die LKW-Fahrer oder so, die da Station machen. Und dann hast du aber auch so, nicht was du an den Tankstellen kaufen kannst, sondern was an der Raststätte an sich kaufen kann, haben die so die komischsten Sachen, so Sachen, wo du denkst, das braucht kein Mensch. Also auch nicht irgendwelche sinnvolle Sachen jetzt für Auto- oder Reiseutensilien, sondern total
komische Sachen. Ich sag dir mal was, komische Sachen zum Sammeln. Also so in Fußballeroptik und dann wie ein Koch oder eine Geburtstagslookente mit einer Krone und Ballons. Das gab's an der Männertankstelle.
Ja.
Schon gegenüber der Pornotassen.
Ja, wo ich halt dann nicht so nachvollziehen kann. So, warum? Ich fahre nicht mit dem Auto durch die Gegend und denke mir, ja, das brauche ich jetzt. Dafür halte ich jetzt an der Raststätte.
Vielleicht bist du einsam und dann brauchst du halt eine kleine Ente.
Ich möchte eigentlich gar nicht wissen, was man damit macht. Ja, nee, also ich finde, Raststätten sind so eine eigene Welt und ganz komisch. Also ich kenne es ja beruflich, also ich persönlich kenne es nicht beruflich, aber ich habe ja mit LKW-Fahrern einiges zu tun, die dann auch so ihre Geschichten unterzählen, wo sie die ganze Woche über unterwegs sind, irgendwo dann anhalten und sonst was und sich mit anderen zusammenhocken und was weiß ich und ja, dann hast du aber auch andere Fahrer, die hier halt so, keine Ahnung, die hier wochenlang unterwegs sind, irgendwo aus, nicht aus Polen, so in Polen ist ja mittlerweile zu teuer für die meisten Unternehmer, sondern die kommen dann noch weiter aus dem Osten, die da echt wochenlang auf der Autobahn unterwegs sind und dementsprechend dann auch teilweise duften oder so, wenn du dich mit denen unterhältst. Das ist schon abenteuerlich. Also ich könnte mir das so nicht als Job vorstellen. Es erklärt zwar immer noch nicht, warum die eine Gummiente oder so brauchen, aber okay.
Den müssen sie dann erzählen, wenn sie einsam sind.
Ja.
Ach ja. Und an Tankstellen gibt es natürlich auch nicht so den ganzen Hipster-Scheiß, den du aus der Stadt gewöhnt bist. Also nichts mit mal ein bisschen Hafermilch in deinen Tee. Gibt nur Kuhmilch.
Ja. Ja, natürlich. Ja gut, das kommt aber auch drauf an, wo du Station machst. Also ich weiß, als ich nach Holland gefahren bin oder so, da gab es dann auch die Raststätten, aber halt nicht die Tankstellen, sondern die Raststätten, wo dann extra noch so eine Art, nicht Starbucks, aber halt so Kaffee, irgendwas, weißt du, so eine Art Kaffeebar, wo du dann halt wirklich hier dein Chai, Latte, Mokka, Oat, Milk, Tralala bekommen konntest, so ein bisschen.
Ja.
Das gab's dann auch, also da zieht es schon, aber ich denke halt auch, das ist halt nicht das reguläre Publikum, sondern halt die sonst
Fernfahrer.
Ja, nee, ich glaube nicht, dass ein Fernfahrer dahin gehen würde. Fernfahrer wird irgendwo den Filterkaffee für 1 Euro schwarz nehmen oder mit ein bisschen Dosenmilch. Und ja. Jetzt nicht, das klingt auch so vorteilhaft, ne? Aber ja.
Na, kennst du ein paar vegane Kraftfahrer?
Ich habe mich mit denen noch nicht großartig über das Essen unterhalten, aber es ist mir zumindest noch nicht aufgefallen.
So, dann widmen wir allen Kraftfahrern jetzt mal den nächsten Beitrag über Kuhmilch, oder?
Ja, ich bin da drüber gestolpert. Emerge, das ist ein Magazin für Fotojournalismus, von jungen Fotojournalisten. Und ich weiß gar nicht mehr, da bin ich auch nur über irgendeinen anderen Link gekommen. Und ich behalte es in Zukunft mal im Auge, weil das sieht ganz interessant aus. Und es ist, ich mag so Fotojournalismus auch. Und da gab es von einer Fotojournalistin namens Manuela Braunmüller, ich glaube, das war ihre Abschlussarbeit oder so, die hat eine Fotodoku gemacht über Kuhmilch. Und zwar Kuhmilch vom Anfang bis zum Ende. Also von der Besamungsstation übers Labor, über die künstliche Besamung, das Kalb, Melken, Schlachten, Molkerei. Also quasi vom Anfang bis zum Ende, bis zum Abfüllen. Immer halt mit Bildern, die sie da gemacht hat und mit kurzen Textbeiträgen. Und auch schön gemacht, die Seite ist einfach kuhmilch.org. Und dann verlinke ich noch den Artikel von Emerge, wo auch ein Interview mit ihr geführt wurde, wo sie halt so ein bisschen erzählt, warum sie das gemacht hat und warum sie sich dann auf den Prozess der Milchherstellung fokussiert hat und so weiter und diverse andere Sachen dann ausgelassen hat. Aber einfach dieses, ich muss da immer dran denken, was Milch angeht, in irgendeiner Folge von Alf. Da fragt Lynn Brian nämlich, was denkst du denn, wo er, also irgendwie sagt er irgendwas, ich trinke doch nichts von der Kuh. Und dann sagt sie, naja, was denkst du, woher die Milch kommt? Und dann sagt er, aus dem Supermarkt.
Ja, klassisch, ne? Also Champignons wachsen auch in Plastikpackung.
Ja.
Unter der Folie.
Und sowas finde ich interessant. Ich gucke auch sowas gerne, ich gucke ja eigentlich kein Fernsehen oder sehr wenig Fernsehen. Aber wenn ich irgendwie im Krankenhaus oder, also gut, da bin ich jetzt auch nicht so oft, aber wenn du halt mal so wo bist.
Das klingt ganz furchtbar, also wenn ich mal wieder im Krankenhaus bin.
Ja, Krankenhaus oder Kur oder irgendein Hotel oder so, dann schaue ich Fernsehen. Und dann schaue ich im Fernsehen gerne so Dokus. Dokus, die nachts auf NTV oder N24 oder Phoenix oder so wo laufen.
Alte Männer reden über den Krieg, ne?
Ja, nicht über den Krieg, aber zum Beispiel, keine Ahnung, 24 Stunden an der Autobahnraststätte. Da musste ich nämlich eben auch dran denken. Sowas habe ich dann auch mal geguckt. Die hat Deutschlands größter Autohof oder irgendwie so. Und dann kriegst du da so einen Tag gezeigt. Und halt auch so über Lebensmittel oder Kochen oder Ernährung oder wo so Sachen dann auch herkommen. So Sachen, wo man halt nicht dran denkt oder was man auch gar nicht so genau wissen will. Ich meine, das haben wir ja schon öfters drüber gesprochen, gerade in deinem Bezug auf vegane oder vegetarische Ernährung. Und ich gebe dir auch zu, ich kann das sehr gut trennen. Also ich hab eigentlich nie diese Verbindung, wenn ich Fleisch esse, dass jetzt das Tier dafür geschlachtet wurde und wie es dem Tier vorher ging. Deswegen finde ich sowas dann aber auch interessant, weil das einem dann, oder Leuten wie mir, die halt nicht das im Kopf haben oder nicht diese Verbindung ständig im Kopf haben, dann das auch nochmal vor Augen führt. In ihren guten wie auch in ihren schlechten Zeiten. Aber ja, das ist schon interessant gewesen und kann man sich schnell durchklicken, aber ist schön aufgemacht.
Ich fand es auch, ich habe es kurz durchgeklickt und ich dachte so, ja, endlich zeigt einmal so, die werden einfach besamt, geschwängert, rund um die Uhr, 9 Monate schwanger, ein Kälbchen nach einem Tag weggenommen, männliche Kälber 24 Wochen gemästet, ab zum Wiener Schnitzel, weibliche Kühe frisch geschwängert, nach 5 Jahren ab zum Schlachter und die zeigen halt auch wirklich das ganz ungeschönt. Ja. Ich habe mir am Ende so ein bisschen gewünscht, dass man sagt, Kuhhaltung, Milch macht jede Menge Umweltbelastung, Tierbelastung, ist nicht gesund für uns und so, go vegan, aber, oh, schon wieder auf Englisch, werde vegan. Nee. Aber haben sie nicht gemacht, das ist halt ganz sachlich. Das ist aber auch in Ordnung. Also so.
Das fand ich gerade gut, das wollte ich nämlich jetzt auch noch betonen, dass das halt völlig ohne Wertung ist, sondern das zeigt einfach, wie unsere normale Kuhmilch im Supermarkt halt hergestellt wird, was alles dazugehört und so weiter, ohne negative oder positive Dinge, sondern einfach nur das dokumentiert. Und das finde ich eigentlich soweit ganz auch interessant. Jeder kann dann für sich seine Schlüsse ziehen oder sonst irgendwas, aber ich finde, das ist einigermaßen, also mir ist zumindest keine großartige Wertung oder sonst irgendwas aufgefallen oder was sich in irgendeine Richtung, das ist einfach nur dokumentiert.
Ja, dass die Menschen nicht denken, die Kuh gibt einfach Milch, weil sie eine Kuh ist. Und zwar rund um die Uhr. Die schmeckt manchmal auch nach Schokolade. Wenn man die nämlich lila anmalt, dann kommt da Schokomilch raus aus der Kuh. Ja. Ja, finde ich gut. Apropos Kuhmilch. Ich war letztens in einem Hotel, so Wellnessurlaub, da bin ich zufällig bei der Raststätte gekommen. Und das war im Spreewald, Brandenburg, Wellnesshotel mit Sauna und Schwimmbad und alles super schön. Das einzige Problem, ja meine Güte, von vegan haben die noch nichts gehört, ne? Wir haben jetzt vorher nicht angemeldet. In Berlin bist du halt auch so verwöhnt mit dem Essen, dass es halt immer eine vegane Option ist. Das ist jetzt vielleicht nicht der Großteil, aber irgendwas gibt's halt. Ja, das war da die nicht so bekannte. Wir hatten Halbpension und im Frühstücksbereich haben wir uns halt in weiser Vorhersicht unsere eigene Hafermilch mitgebracht. Ja, natürlich gab es nur Kuhmilch und es war einfach so traurig. Es gab Brötchen, gab auch Vollkornbrot, Wurst, Käse, Marmelade. Marmelade geht immer für uns. Und dann gab es noch verschiedene Müsli-Varianten, Obst zum selber schneiden, Tee, Kaffee, ja. Achso, und Kuhmilchjoghurt, aber den haben wir dann weg ignoriert. Und saure Gurken. Aber es gab halt keinen nicht tierischen, herzhaften Brotaufstrich. Also es gab noch irgendwie Eier und Würstchen, so habe ich alles mich nicht beschäftigt, weil ich dachte, na gut, Ein Frühstücksspeck, da wird es halt nichts. Und das war so krass. Also die ganze Besucherschaft war im Schnitt mindestens 50 auf dem Parkplatz, lauter SUVs, gerne alle irgendwo so ihren Bauchansatz, schoben da gemütlich die Wampe durch die Sauna und hatte so das Gefühl, die sind so, ja, mir geht's gut. Warum soll ich mich jetzt ums Klima kümmern? Also, es ist nicht mein Ding, für mich reicht's noch. So kam mir das vor. Und das gesamte Essen, also es gab Tage mit Buffet und Tage mit à la carte, war halt vegetarisch schon eine Ausnahme. Da gab es halt ganz viel bei Spiriwald, so Kartoffeln mit Quark und Leinöl, einfach als regionale, zufällig vegetarische Spezialität. Und ansonsten war halt alles mit Fleisch. Und wir haben dann vorhin mit der Küche gesprochen und können wir nicht hier. Und ich fand es ganz interessant, dass der Kellner dann auch meinte, wie jetzt, also sie wollen den Feta aus dem Salat haben, also vegetarischer geht's ja dann gar nicht mehr. Und ich meinte so, naja, vegan. Und er so, ach, vegan, also so schlimm kommt's noch. Und ich dachte so, sie haben nicht verstanden, dass wir hier versuchen, veganes Essen zusammenzustellen. Ne? Das war denen einfach unfassbar fremd. Und ich war da überhaupt nicht drauf vorbereitet, dass mir das in Deutschland noch passiert. So, wenn du halt nach Griechenland fährst oder nach Osteuropa, naja, da kennen die das vielleicht nicht anders. Aber in Deutschland, wow, man lebt doch sehr in seiner Blase von dem, was man für normal hält, ne?
Ja, vor allen Dingen in der Berliner Blase.
Du weißt, ich glaube, in München gibt es auch viele vegane Restaurants.
Ja, halt in den Großstädten, geh halt mal ein Stück raus aufs Land oder sonst irgendwo und dann ist das schon eine andere Welt, dann wird das alles schwerer.
Ja, ich koche sonst halt auch ganz viel selber im Urlaub und bin da nicht so krass drüber gestolpert, aber da dachte ich mir echt, wow, die Welt ist irgendwie von 50-Jährigen für 50-Jährige gemacht und der Rest wird einfach wegignoriert und der muss dann sein eigenes Ding tun. Fand ich echt traurig. Und die haben sich halt null dafür interessiert, so von, oh, vegan, da können wir noch was daraus lernen, sondern so, oh Gott, ja, hoffen, so Menschen kommen hier nie wieder. Ja, fand ich echt beeindruckend und traurig. Ach ja, als kleines Mindbleach, oh je, schon wieder ein englisches Wort, als kleine Aufmunterung im Anschluss, kann man immer Taylor Swift empfehlen. Und zwar hat die ein Konzert für Tiny Desk gegeben. Da machen die Innenraumkonzerte nicht in normalen Konzerthallen, sondern einfach an einem kleinen Schreibtisch. In einem, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Büroraum ist, aber die haben halt einen entsprechenden Veranstaltungsraum. Und dann spielt sie 4 Songs, auch einige vom neuen Album Lover, und ich fand das sehr schön. Sie erzählt so ein bisschen zur Geschichte der Songs und man hat immer so das Gefühl, man kriegt einfach ein bisschen von ihrer Persönlichkeit mit 28 freudigen Minuten. Absolut eine Empfehlung, euch das anzuschauen, wenn ihr einfach mal wieder frustriert seid von der Welt und was alles schief läuft. Wobei, Taylor empfiehlt ja, glaube ich, auch komisch. Also es gibt auch so diese, auf Deutsch heißt es immer, die Milch macht's. Diese Plakate, dass Milch so super toll ist, wo die Leute sich mit einem Milchbad fotografieren lassen, und in der amerikanischen Variante davon hat sie halt noch mitgemacht. Ja, ja, die Taylor, die kann auch noch viel lernen. Dann schreibt sie ihren Break-Up-Song mit Milch. Naja, also wenn sie was kann, dann das.
Ja.
Ja. Da freue ich mich ja schon drauf, wenn Taylor so vegan wird. Irgendwann kommt sie da auch drin. Aber ich habe das Gefühl, je mehr du darüber nachdenkst und wenn du da ganz logisch rangehst, da kannst du halt nur zu diesem Schluss kommen. Wenn du alles an Egoismus und was du halt gewohnt bist, weglässt. Ja. Gut. Machen wir weiter mit Sachen. Wenn du halt nicht wie Taylor weltberühmt bist und auch in kleinen Veranstaltungsorten viel Geld rausholen kannst, dann brauchst du Alternativen. So richtig klappt das ja nicht mit den Zinsen auf dem normalen Konto. Und ich habe da so ein bisschen geguckt, was gibt's. Und ich habe Mintos entdeckt. Das ist eine Plattform für Peer-to-Peer-Kredite, wo man quasi an Privatpersonen Mikrokredite vergibt bzw. teilfinanziert. Kennst du sowas?
Nein.
Gut. Das ist eine 2015 online gegangene Plattform, die ihren Ursprung in... Gott, wie heißt denn das? Latvia. Lettland? Lettland, ja. Oder? Nicht Litauen. Nein, das ist Lithuania. Okay, in Lettland hat. Und da kann man eben, wie gesagt, für Privatpersonen Geld geben von mindestens 10 Euro bis Open End, damit die sich eben ein Auto kaufen können, ihre Schulden abbezahlen können, was auch immer. Die leihen sich dann halt Beträge durch andere Mikrokreditvergebende Institutionen, also nicht durch Mintos selber, im Rahmen von 200 Euro, 500 Euro, alles so kleinere, und zahlen das über eine bestimmte Zeit zurück mit entsprechenden Zinsen. Und einen Teil der Zinsen bekommst du und das ist deine Rendite. Und damit kann man eine Rendite von ungefähr jetzt 10% erzielen. Vor so 2 Jahren waren es 12%. Und 2019 im Juni hatte die Plattform 150.696 Investoren. Also geht noch, aus diversen Ländern. Deutschland natürlich ist mit dabei, Spanien, Italien, Dänemark, Schweden, also bunte Reihe. Und ich habe dann gedacht, gut, probierst du mal aus, steckst du da mal 500 Euro rein. Und was soll man sagen? Also es hat erstaunlich gut funktioniert und ich dachte so, wow. Also wenn das so einfach geht, warum machen das nicht alle? Und dann denkt man sich natürlich, gut, es ist noch nicht so lange da. Wer sagt, wie sicher ist das Ganze? Die spielen natürlich auch mit dem Risiko. Es gibt immer so die Möglichkeit anzukreuzen, dass man mit Zurückkaufgarantie der Kredite, also wenn die Leute quasi das nicht zahlen können, dass der Kreditgebende, der Loan Originator, sagt, das, was man selber gezahlt hat, bekommt man zurück. Und wenn der pleite geht, hat man halt Pech. Ja, dann habe ich mich gefragt, ist das eigentlich in Ordnung? Also du nimmst da letztendlich die Leute aus, die kein Geld haben, irgendwo in Osteuropa, weil du den von ja, den Geldbeträgen, die du hast, auch noch Zinsen abziehst. Ah, schwer. Aber insgesamt interessantes Prinzip. Und da gibt es auch diverse andere ähnliche Peer-to-Peer-Plattformen. Mintos ist einfach die, die ich ausprobiert habe. Und was gibt es noch? Aux Money gibt es noch. Bondora ist was Estisches. Dann Funding Circle ist was Britisches. Rate Setter ist was Britisches. Ja. FinCats, Smartica aus Italien. Funding Night, also es gibt da jede Menge Einzelplattformen. Und das scheint ein kommendes Modell für letztendlich Geldanlage zu sein. Spannend. Und es gibt es auch für, wir finanzieren nicht Privatpersonen, sondern wir finanzieren Börsen. Ja, wie ich noch weiß. Envision. Muss ich mal nachgucken, wie das heißt. Aber es gibt es quasi auch für Leute, die sagen, wir wollen ein Hotel eröffnen, wir wollen Windkraft machen und so, dass du halt nicht an Privatpersonen bezahlst. Auch spannend. Wäre das was für dich?
Muss ich mich mit Sicherheit noch ein bisschen mehr beschäftigen, aber man hört übrigens sehr laut, wenn du tippst.
Ja, ich muss noch mal nachfragen, wie das heißt für Business. Ich habe da noch einen Informanten im Hintergrund.
Ja, also prinzipiell klingt es auf jeden Fall interessant, dass ich mich nur ein bisschen näher damit beschäftige.
Ja.
Weil das hat mir so überhaupt nichts gekannt. Also ja, Mikrokredite und so weiter habe ich schon mal gehört, aber ich habe mich halt nie damit beschäftigt.
So, Moment, kommt gleich, wie es heißt. Ah! Ja, also die Leitung ist gerade ein bisschen länger bei meinem Informanten. Das müssen wir noch üben. Ich denke halt, je mehr Leute da mitmachen, wird es wahrscheinlich nicht mehr so lukrativ sein. Investio heißt es. Klingt ein bisschen nach Harry Potter Zauberspruch. Und die sagen bis zu 22% Rendite. Weiß auch nicht. Es ist halt einfach so traurig, dass Geld seinen Wert verliert, einfach nur durchs Nichts damit machen. Ja. Naja. Gut. Weiter. Geld auf dem Papier ist ja die eine Seite, aber wie viel ist Geld auf Ökopapier wert? Ist jetzt vielleicht nicht die beste Überleitung, aber mir ist es kürzlich passiert, dass ich für die Arbeit Namensschilder für uns in der Praxis gedruckt habe und ich habe die einfach auf Ökopapier, so es ist jetzt nicht hier Recycling-Klopapier braun, sondern einfach so dezent gelb-weiß gedruckt. Und dann hieß es, das kann man doch nicht ernst nehmen, hier normal auf weißem Papier. Und ich dachte, nein, ich habe gar kein weißes Papier, sondern nur Ökopapier. Hat es bis jetzt auch immer getan. Und dann dachte ich, sind wir immer noch in einer Welt, wo man Ökopapier nicht ernst nehmen kann? Also, wenn ich eine Werbung drucke und die nicht auf rein weißem Papier bin, bin ich dann ein schlechterer potenzieller Arbeitnehmer?
Also Papier kann schon unheimlich was an ausmachen, keine Ahnung. Wenn du irgend so eine Zeitschrift hast, die irgendwie so ganz dünn ist, keine Ahnung, so wie, ich weiß nicht, ob es immer noch ist, so City oder so, in Berlin früher, das Stadtmagazin, das hat ja so ganz, ganz furchtbar dünne Seiten gehabt. Wenn du sowas hast und dann halt so eine Zeitschrift mit wirklich schwerem Papier, mit guter Qualität, wo du halt auch einen Haufen Geld für bezahlen musst, das macht allein schon vom Gefühl her, vom Umblättern, wie die Bilder, wie das Druckbild aussieht, das ist, klar, das Auge guckt da mit, aber was jetzt so normale Dinge angeht, ich denke, da hast du schon recht, die Zeiten von diesem normalen braunen Recyclingpapier sind ja so ein bisschen vorbei, also wenn du hier so Ökopapier jetzt kaufst, da fällt der Unterschied auch nicht mehr so großartig auf.
Also es sieht halt jetzt besser aus, aber ich denke, eigentlich sagt es nur, hey, du machst dir auch Gedanken über die Umwelt und ich finde es eigentlich sogar positiv. Also man weiß ja, dass das irgendwie auch bei recyceltem Klopapier nicht schon 10-mal benutzt wurde, sondern es hat einfach dann eine andere Farbe. Weißt du, das ist eher so wie, wow, da ist jemand verantwortungsbewusst. Es ist jetzt kein Zeichen von, weiß ich nicht, einem guten Umweltbewusstsein, Charakter, wenn du in dem neuesten stylischen Primark-Outfit aufkreuzt, auch wenn es objektiv betrachtet vielleicht schick ist. Ne? Mhm. Ach ja. Aber ich denke auch, so eine Bewerbung auf Ökopapier schreiben, würde ich mich nicht trauen, einfach weil ich denke, kommt halt nicht an. Ist immer noch so ein bisschen kritisch betrachtet.
Ja.
Wahrscheinlich als PDF.
Ja.
Also.
Ja, wahrscheinlich das Beste.
Du würdest dann auch dein Namensschild nicht auf Ökopapier drucken, wenn du das dann meinetwegen beruflich trägst.
Namensschild? Weiß nicht. Da würde ich mir jetzt nicht so die Gedanken machen.
Ja.
Da wäre es eher wichtiger, dass sie einheitlich aussehen, wenn sie halt alle einheitlich auf Umweltpapier sind. Dann ist auch okay. Also da habe ich jetzt noch nie drauf geachtet bei einem Namensschild, wie ist da die Papierqualität. Ja. So andere Sachen, ja klar, wenn du eine Bewerbung schreibst oder so, dann ob das jetzt so richtig ist oder nicht, aber es ist halt so, da wird halt schon dann wahrscheinlich mehr auf so Sachen geachtet. Ja.
Also zum Beispiel auch in der Praxis, wir drucken ja den Patienten unglaublich viel aus, also irgendwie Befunde und so. Sind die dann weniger gut oder weniger korrekt, wenn dann eben dein Eisenwert auf nicht rein weißem Papier steht? Ist ja absoluter Quatsch. Ja, aber trotzdem macht man das, weil es ist halt so. Aus Gewohnheit.
Ja, aber das ist auch wieder sowas, wo ich denke. Also habe ich auch noch nicht drauf geachtet. Also ich lasse mir auch meine Werte regelmäßig ausdrucken. Aber da habe ich jetzt noch nie drauf geachtet, was ist das für ein Papierart.
Ja, also ich habe das jetzt, also wir haben es jetzt so umgestellt. Früher war es immer so, man kriegt ja ganz viel gefaxt, beziehungsweise per Post dann im Umschlag, dass sie es eingescannt haben, weggeschmissen und wenn der Patient danach gefragt hat, nochmal ausgedruckt. Und jetzt heben wir das immer auf diesem rein weißen Original. Und wenn der Patient es haben will, kriegt er es mit, das Original, und wenn nicht, landet es halt im Müll nach einem Monat. Bis dahin bewahren wir es auf. Ich finde, das ist eine ganz gute Lösung. Also wenn es eh schon mal auf rein weiß gedruckt wird, warum sollte man es zwischendurch wegschmeißen? Man muss halt ein bisschen sortieren, aber besser. Ach ja, wir müssen noch viel tun. Und die Zeit läuft uns weg. Manchmal kriege ich da echt so prätraumatische Belastungsschmerzen und ganz dollen Geldschmerz, Kummer, wenn ich so dran denke. Gut.
Gut.
Jetzt kommt mal wieder Zeit für positive Themen.
Nein.
Fangen und töten.
Nein, keine positiven Themen.
Ha.
Entschuldigung, aber es gibt keinen Upper mehr am Ende. Obwohl, vielleicht so ein bisschen. Ich habe ein Buch gehört, denn ich bin sehr umweltbewusst. Ich hab's.
Das stimmt. Also das spart ja jegliches Papier, egal ob Öko, ne? Oder nicht.
Ja.
Wow.
Und zwar von Ronan Farrow, Catch and Kill. Lies, Spies and a Conspiracy to Protect Predators. Ronan Farrow hat 2018 den Pulitzer-Preis bekommen, zusammen mit Jodie Kantor und Megan Tuohy von den New York Times. Und die haben alle drei berichtet, unter anderem über Harvey Weinstein und halt diesen Auslöser, der mit die MeToo-Bewegung ausgelöst hat. Die hatten unterschiedliche Winkel, also sie haben nicht zusammengearbeitet, aber haben grob am selben Thema gearbeitet, ohne dass sie am Anfang davon wussten. Und Ronan Farrow hat halt 2018 einen Artikel in New Yorker geschrieben über Harvey Weinstein, über wie der versucht hat, die Leute zu unterdrücken, aber was halt wie über Jahre oder über Jahrzehnte er sich halt seine Machtposition ausgenutzt hat, um Frauen zu belästigen. Es gibt, das ist ja jetzt vor Gericht auch teilweise, Vergewaltigungsvorwürfe. Wie er aber auch, er und Miramax, sein damaliges Unternehmen, was er mit seinem Bruder gegründet hatte, halt Karrieren teilweise beendet hat von Schauspielerinnen oder sonstigen Menschen oder wie er andere dafür eingesetzt hat. Und dieses Buch jetzt speziell erzählt die Geschichte aus der Sicht von Ronan Farrow über die Arbeit, wie es zu dieser Story gekommen ist, was dann alles passiert. Also es konzentriert sich weniger auf die Frauen an sich, auf diese Vorfälle, da hat er ja die Zeitungsartikel und so geschrieben, sondern es erzählt so ein bisschen die Hintergrundgeschichte, der Apparat, der da hinten dran steht, der Leute teilweise wie Trump, wie Weinstein, wie Matt Lauer war ein sehr bekannter Frühstücksfernsehmoderator von NBC, der gegen den es dann auch Vorwürfe gab, der dann auch entlassen wurde. Das ist halt, wenn man das Buch liest, also ich habe es auf Englisch, ich glaube auf Deutsch ist es noch nicht draußen, es kommt noch raus, ich habe es auf Englisch gehört, von ihm selbst gelesen, da gibt's halt ein paar Namen, die man wahrscheinlich als Amerikaner eher kennt als jetzt als Europäer, also ich meine Weinstein und Trump kennt man, aber Matt Lauer sagt einem vermutlich nichts, weil es halt kein Schauspieler ist, sondern so ein ja, Frühstücksfernsehen-Moderator. Er erzählt die Geschichte, was die Leute gemacht haben, wie das teilweise über Jahre die unterdrückt wurden, der ganze Apparat, der dahinter steckt, von Anwälten, von Produktionsfirmen, wie diese NDAs, die unterschreiben müssen, also sie bekommen Geld, im Gegensatz verpflichten sich aber zu schweigen und wenn sie irgendwas erzählen, dann können sie verklagt werden, bis auf sowas. Und das, daher der Titel dann auch später, dieses Lies, Spies and a Conspiracy to Protect Predators, das wird dann halt noch ganz absurd. Es gab zum Beispiel den National Enquirer, der einfach Stories aufgekauft hat. Also die haben halt Leute aufgespürt, wie zum Beispiel auch, und deswegen spielt Trump eine kleine Rolle da halt auch drin. Wenn irgendjemand gesagt hat, er hat eine Affäre oder so mit demjenigen gehabt, dann haben sie halt getan, als wollen sie die Geschichte kaufen. Sie kaufen die Rechte an dieser Geschichte, veröffentlichen sie dann aber nicht. Sondern die kommt dann in den Tresor, in den Giftschrank und tun dann somit demjenigen Prominenten einen Gefallen und begraben diese Geschichte. Das gibt's dann aber auch. Harvey Weinstein hat eine Firma engagiert namens Black Cube. Farrow hat später dann auch über Black Cube geschrieben und das so ein bisschen aufgedeckt. Das waren ehemalige israelische Agenten, Ex-Mossad-Leute, die weltweit im Einsatz waren und dann teilweise halt Sachen gemacht haben mit Beschattung, mit Ron Farrow wurde teilweise verfolgt. Das gibt dann doch mal zwischendrin auch was zu lachen, zum Beispiel die Leute, also es sind dann so Unterunternehmer, die da eingespannt wurden und die haben einfach mal 2 Tage lang seinen Nachbarn verfolgt, weil der halt so ähnlich aussah wie er. Und dann haben sie ihn halt angerufen und er ist ans Handy gegangen. Der Typ, den sie verfolgt haben, ist nicht ans Handy gegangen. Da hat er dann nur so russisches Fluchen gehört. Ja. So Geschichten erzählt er, aber es gibt auch Rose McGowan, die unter anderem in Charmed mitgespielt hat früher.
Und die mit Marilyn Manson zusammen war.
Ja, und die hat ja auch in dieser MeToo-Bewegung mit eine große Rolle gespielt oder spielt sie noch immer und hat auch diese ganze Geschichte, dass Ron Farrow da angefangen hat zu recherchieren, mit ausgelöst durch einen Tweet, wo sie halt geschrieben hat, wenn dein Ex die Rechte an deinem Film an deinen Vergewaltiger verkauft oder irgendwie sowas, ohne Namen zu nennen. Und das ging dann so weit, dass diese Black Cube, die da eingespannt wurden von Weinstein, eine Frau engagiert haben, eine Spioni quasi, die sich in das Leben von Rose McGowan eingeschleimt hat, so dass sie die als mal zu der gesagt hat, ich kann eigentlich niemand mehr trauen, überall wirst du hintergangen, du bist somit der einzige Mensch, dem ich noch trauen kann. Oh. Ja, und die hat sie halt, hat Teile des Buchskripts, was sie geschrieben hat, ein Buch über ihre Erfahrungen, schon mal an Weinstein weitergeben, alles mögliche andere Dinge. Also so weit ging das, ne? Also
krass, wow.
Ja.
Ist ja wie so ein Film, weißt du, wo du so einen krassen Aufwand betreibst für sowas.
Ja, also es geht wirklich oft, wo du zwischendrin mit dem Kopf schüttelst und denkst, es ist eigentlich absurd, so an Fingern herbeigezogen, so Sachen, das ist halt für Hollywood geschrieben, aber es ist nicht die Realität, aber es ist die Realität und Farrow hat das halt auch alles belegt und die Fakten checken lassen und so weiter und für alles gibt's halt auch einen Nachweis, also das ist alles so passiert und das liegt auch daran, weil teilweise Leute aus diesem Apparat später zu Whistleblowern wurden und Quellen und ihm halt Dinge gesteckt haben und erzählt haben und es ist sehr abgefahren. Also es ist unheimlich spannend. Es zeigt halt diesen ganzen Apparat, der da hinten dran steckt. Und es gibt so ein bisschen Kritik, dass Farrow so ein bisschen sich ins Zentrum stellt und es eigentlich um die Frauen gehen sollte. Aber das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Weil zum einen hat er natürlich über die Frauen geschrieben, er hat sich am Anfang da auch rausgenommen. Und dieses Buch bezieht sich halt nicht primär um die Geschichten der Frauen, um der Opfer, sondern es zeigt diesen ganzen Apparat, der dahinter steckt, der ganze Apparat, der versucht hat, die stumm zu schalten, die auszuschalten, die das Ganze versucht haben zu unterdrücken. Und das geht nämlich auch somit damit los, oder hängt auch damit zusammen. Er war bei NBC, NBC News, als investigativer Journalist, hat er diverse Sachen geschrieben, hat dann angefangen, da zu berichten und dann hat sich das ewig rausgezögert und die haben immer gesagt, ja, es ist noch nicht fertig, hör auf zu ermitteln, stopp mal, nee, wir wollen damit noch nicht filmen gehen, bis dann irgendwann, nee, wir berichten nicht darüber, das ist es nicht wert und dann ist er gegangen, hat seinen Fernsehbericht genommen, hat den in schriftlicher Form verfasst. Nach einem guten Monat ist er beim New Yorker erschienen und hat einen Pulitzerpreis dafür bekommen. Bis heute sagt NBC zum Teil noch, er hätte nie was gehabt und es wäre nie so weit gewesen. Und im Prinzip wird das auch alles nicht stimmen, weil er schreibt halt auch über Dinge, die im Zuge der Berichterstattung ihm dann erst bekannt wurden über seinen Chef, über den Chef von NBC News, über den Chef von NBC, die auch unter anderem so Vorwürfe und wie halt NBC das Ganze unterdrückt hat. Also es geht halt mehr als um Weinstein. Es geht um diesen ganzen Apparat, um ein ganzes System, den es nicht nur bei NBC gibt, den es nicht nur mit Weinstein gibt, sondern er hat auch unter anderem über CBS berichtet. Man kennt es auch von Fox News, aber es sind ja auch nicht nur die Medien, es sind ja auch andere Bereiche von Politik bis sonst irgendwas.
Menschen sind schlecht.
Ja.
Warum sind Menschen eigentlich so schlecht? Können wir nicht einfach alle nett zueinander sein? Das Leben wäre doch so viel schöner und leichter für alle. Ah. Ja.
Also ich fand es schon krass, wie viel da investiert wird, um Frauen, Journalisten, Mitwisser ruhig zu halten. Zeigt auch, was Männer in Machtpositionen für eine Macht haben.
Ja.
Und warum Frauen mitmachen, in Anführungszeichen. Also halt auch, was die Konsequenz wäre, wenn sie es nicht täten. Also sie werden schlecht geredet, sie verlieren ihren Job. Sie haben überhaupt keinen haben keinen Job mehr, sie können nichts mehr machen, es wird negativ in Zeitungen oder sonst was über sie berichtet, die Public Relations Kampagnen, die dagegen vorgegangen werden. Und warum, das zeigt halt auch teilweise, warum keine körperliche Gewalt im Sinn von Festhalten und so weiter notwendig ist. Also wenn du allgemein was von Vergewaltigung hörst, dann meinst du halt, da wäre jetzt ein Mann, der die Frau dann irgendwie festhält, sich an ihr vergeht und sie, aber warum Frauen manche Dinge da über sich ergehen lassen und das trotzdem dann halt eine Vergewaltigung ist, auch wenn Männer das halt nicht einsehen oder gerade sehr mächtige Männer, und warum Frauen auch teilweise wieder zurück zu denen kommen. Zum Beispiel bei Matt Lauer gab es welche, die dann halt noch mehrmals mit ihm geschlafen haben, wo dann auch so eine Zeitungskampagne so gelaufen ist, so ungefähr, ja, hier, die hat dafür gesorgt, dass er seine Frau betrogen hat, sie ist so ungefähr die Schlampe und das war eine Affäre, und es kann ja quasi keine Vergewaltigung sein, wenn sie wieder zurückkommt. Ich glaube, Harvey Weinstein hat das in dem Zuge irgendwo auch gesagt, if they come back, it can't be rape, so ungefähr, aber natürlich kann es das sein, und das eine ändert ja das andere nicht. Also es ist teilweise ziemlich harte Kost. Wie gesagt, teilweise so ein bisschen abgefahren, um es zu glauben, aber ja, es zeigt halt so ein Muster, es zeigt den ganzen Apparat, was dahinter steckt und was mit Sicherheit in vielen Bereichen noch so oft überall vorkommt und dass erst so ganz ein kleines bisschen ins Wanken gerät. Aber es ist extrem spannend geschrieben.
Ich glaube, wir brauchen als Gesellschaft noch ganz lange, bis diese Ungleichheit wegkommt. Und es heißt ja auch immer so Feminismus, Frauen von heute regen sich über alles auf, sollen sich mal nicht so anstellen. Aber letztendlich heißt es ja nur, wir wollen eine Gleichberechtigung beider Geschlechter. Und deshalb können auch genauso Männer Feministen sein, weil sie keinen Bock haben auf diesen Machtkampf, wo man sagt, Frauen können einfach nicht die Rolle erfüllen, die Männer haben. Und deshalb brauchen die auch gar nicht so viel Entscheidungspositionen, brauchen nicht so viel Gehalt, brauchen nicht genau so viel Mitspracherecht, wo ich denke, völlig überholt. Aber es hält sich einfach noch. Und wir sind so in diesen Normen drin, in diesen Rollen, in den Verteilungen. Und eine interessante Sache, die ich letztens besprochen habe mit Kolleginnen, ist, dass der medizinische Bereich zum Beispiel immer weiblicher wird. Vielleicht ist dir auch aufgefallen. Also nee. So der klassische Arzttyp, was man sich mal vorstellt, ist natürlich so der 50er, keine Haare, beziehungsweise mindestens grau, schönes weißes Polohemd, den Gürtel unter der kleinen Bierbauchwampe gestrafft und in Birkenstocks unterwegs. Und dann hast du jetzt immer mehr Ärztinnen, und man spekuliert auch, vielleicht ist die Bezahlung, beziehungsweise die Arbeitslast so schlecht, wenn man sagt, naja, also wenn schon Frauen den Job machen, dann muss man ja nicht so viel zahlen für die ganzen Überstunden und so. Das machen die halt, weil sie ja Frauen. Beziehungsweise das sind die, die sich dann trotz dieser Bedingungen noch da für solche Sachen einsetzen, weil sie sagen, naja, irgendwer muss das ja machen, ne? Braucht die Gesellschaft halt. Fand ich interessant als Gedanke. Apropos, Taylor Swift ist da natürlich ist da auch ganz weit vorne mit dabei. Auf dem neuen Album gibt es ja auch einen Song, der heißt The Man, und da singt sie halt auch drüber, wenn sie ein Mann wäre und den Erfolg hätte, den sie hat. Vielleicht würde sie da ganz anders gesehen und auch anders kritisiert. Nicht für das, was sie anzieht, sondern für das, was sie tut, bewertet. Finde ich ganz interessant. Hört euch das mal an.
Ja. ganz kurz noch, das Hörbuch, also das Buch bekommt von mir 10 von 10 Bananen, keine Frage. Ron Farrow liest selber und was mich ein bisschen rausgenommen hat und wo ich einen Punkt eigentlich abziehen würde, wenn es inhaltlich nicht so gut und wichtig wäre, ist, er macht Stimmen nach. Es gibt da so Russen oder Ukrainer, die ihn teilweise verfolgen und dann macht er halt so, we can see where he is now. Und er macht das halt so nach oder er macht auch die Frauenstimmen und so weiter so ein bisschen nach. Der spielt eine, ich glaube, ein italienisches Model eine Rolle, wo er dann auch ah, ciao, Ronen, da. Und das nimmt mich echt ein bisschen raus. Das ist ein bisschen, doof, ganz ehrlich. Aber inhaltlich ist halt gut und man kommt nach einer Weile auch drüber weg. Aber ja, das, wenn ich irgendwas kritisieren müsste, dann ganz ehrlich das. Ansonsten, wem Ron Farrow nichts sagt, da wollte ich noch kurz drauf eingehen. Also ich finde ihn unglaublich interessant. Ich habe schon ein paar Mal Interviews gesehen oder wenn er bei Stephen Colbert oder ich glaube Seth Meyers oder so war. Sehr sympathisch, sehr interessant. Auch was er, ich habe ein paar Artikel von ihm gelesen, die sehr gut sind. Wie der Name schon sagt, ist Sohn von Mia Farrow und Woody Allen oder Frank Sinatra. Also rechtlich ist er von Woody Allen, aber so 100% sicher ist sich da auch Wikipedia nicht. Ist mit 11 von der Schule abgegangen, beziehungsweise hat sie beendet. Hat mit 15 seinen Bachelor in Philosophy am College abgeschlossen, am Bard College. Ging danach nach Yale, hat seinen Juris Doktor in Rechtswissenschaften gemacht. Hat die Zulassung der New York State Bar als Rechtsanwalt bestanden. War UNICEF-Jugendsprecher von 2001 bis 2009, hat sich unter anderem für Kinder und Frauen in Darfur eingesetzt, was natürlich auch motiviert war dadurch, dass Mia Farrow, also seine Mutter, UNICEF-Botschafterin war und in Darfur sehr aktiv. Ging danach in die Obama-Regierung, wurde Special Advisor für Humanitarian and NGO Affairs in the Office of the Special Representative for Afghanistan and Pakistan. Hat da für Richard Holbrooke unter anderem gearbeitet, für den er früher auch Redenschreiber war. Hat dann 2 Jahre lang in Afghanistan, Pakistan der Position gearbeitet. 2011 wurde er von der damaligen Außenministerin Hillary Clinton zum Special Advisor for Global Youth Issues und zum Director of the State Department's Office of Global Youth Issues ernannt. 2012 hat er den Posten dann verlassen, hat als Rhodes Scholar in Oxford angefangen, seinen Doktor in Philosophie mit dem Schwerpunkt Exploitation of the Poor in Developing Countries gemacht. Den Doktor hat er mittlerweile auch abgeschlossen, also den Doktortitel hat er. Hat seit 2012 unter anderem für Guardian, Atlantic, Wall Street Journal, LA Times geschrieben. 2014 bekam er bei MSNBC seine eigene Fernsehshow. Die lief dann nur in jahrelang. Danach hat er aber in der Today Show, wie schon gesagt, das investigative Segment da bekommen und da beginnt dann auch so ungefähr das Buch und im Dezember wird er 32.
Streber.
Ja.
Wow.
Ja. Ich fand den Lebenslauf so extrem faszinierend.
Da kriegst du halt so Komplexe, ne?
Ja. Ja. Extrem. Vor allen Dingen, als ich das am Anfang gehört habe, ja, mit 11 von der Schule abgegangen, mit 15 hat er sein erstes Studium abgeschlossen.
Das ist halt so wie früher, ne? Wie mit Goethe und Schiller und alle in der Zeit, wo du denkst, okay, die waren dann halt mit 16 mit der Schule fertig, mit 21 mit dem Studium und dann haben sie schon ihre ersten wichtigen Arbeiten gemacht.
Ja. Naja, also auf jeden Fall absolut lesenswert und ich tue mich ja schwer, Sachbücher oder so ernsthafte Bücher zu lesen, das habe ich schon mal gesagt. Ich will ja eigentlich gut unterhalten werden, also irgendwas, was so, irgendwas im Fantasy, sonstiges Zeug,
ich wollte sagen,
leichte
Fantasy,
Kost.
Romans mit einem schönen Ende.
Ja, genau. Und aber ab und zu, also Bad Blood, die Story über Terranos, da habe ich ja schon im Podcast drüber erzählt, fand ich fantastisch. Irgendwie scheine ich so ein bisschen Fable auch über Journalisten oder die Geschichten dahinter dann so ein bisschen zu haben. Und als nächstes werde ich dann unter anderem auch das Buch von Jodie Kantor und Megan Twohey lesen. Das heißt She Said und erzählt halt deren Geschichte, wo sie dann über Harvey Weinstein angefangen haben zu berichten und halt so über diesen anderen Geschichtspunkt. Bin ich auch schon mal sehr gespannt drauf. Ja, aber das war's jetzt erstmal.
Gut. Und damit sind wir am Ende dieser Folge der Brüllaffen-Couch. Bunt gemischt an den Themen spart ich Papier mit diesem Podcast. Egal ob Öko oder nicht. Dann verabschieden wir euch in die herbstlich, fast weihnachtliche Saison. Ich habe ja heute ein Räucherkerzchen angemacht und habe das dann gerochen und dachte, oh, großartig. Ich glaube, ich stelle den Schwimmbogen raus. Vom Wetter her passt es ja auch. Von mir aus kann jetzt Weihnachten sein. Oder?
Bisschen also Halloween ist noch
durch. Was kommt jetzt noch?
Thanksgiving. Aber nicht für uns. Nee, für uns kommt jetzt nur noch der Advent und die Weihnachtszeit. Aber wir hören uns auch noch vorher, vor Weihnachten. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.